Man muss auch total wegkommen von dem Gedanken, dass ein Arzt oder die Krankenkasse oder was weiß ich dafür verantwortlich ist, dass man selber gesund bleibt.
Und damit kam eigentlich wirklich die Idee für Molecular. Wieso nicht einfach das Hobby zum Beruf machen? Also das Auseinandersetzen mit Biohacking, mit Gesundheitserhaltung und so weiter und so fort.
Messen, machen ist auch eines unserer Leitprinzipien.
Endlich auf was gestoßen, was wirklich vielleicht endlich diese Lösung sein könnte. Und da sind wir in der Welt von der Epigenetik gelandet im Grunde.
Eine Idee davon zu geben, was denn der Körper eigentlich braucht, bevor man sich in diesem Supplement-Thema verliert, weil das kann auch passieren.
AI is eating the world, sagt doch eigentlich jeder jetzt. Und da müssen wir auch hin. Und die Medizin muss auch gegessen werden jetzt. Ich glaube, 2025 wird das Longevity-Jahr.
Hallo Max, eine relativ neue Stimme ist meine und eine ganz neue Stimme, das ist deine. Hier jetzt im Podcast bei uns bei Beyond Lifespan. Wie kommt es zustande? Wir haben viel Feedback eingeholt von Zuhörerinnen, Zuhörern, von Zuschauern und haben da mitbekommen, es ist gewünscht, dass wir viel über aktuellen Content sprechen, was gerade so im Bereich passiert, bei Longevity passiert und auch, dass wir mehr in diese Interviewrichtung gehen. Das heißt, einfach Leute von extern in den Podcast reinholen und mit denen dann über ihre Fachgebiete sprechen, über ihre Kompetenzen sprechen. In die Richtung soll es mehr gehen. Das haben wir wörtlich genommen. Deswegen haben wir uns jetzt auch hier bei uns im Büro ein schönes Studio gebaut. Sind so ein bisschen zeitlich flexibler und können das Ganze auch mit Interviewpartnern ja ein bisschen flexibler gestalten. Da möchten wir hin. Also das heißt, der Dominik, dem wir an der Stelle auch ein kleines Danke sagen möchten für seine ganzen,
Danke, Dominik.
für die ganzen Episoden, die er jetzt auch schon gemacht hat, für die ganze Expertise. Er wird im Podcast natürlich auch erhalten bleiben. Er wird weiterhin bei den Fragen-Episoden mit dabei sein und auch das ein oder andere Mal auf der anderen Seite vom Mikrofon sitzen, und zwar als Experte, als Gast, als Interviewpartner bei uns im Podcast. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund, wieso wir beide jetzt hier sitzen. Wir werden dann gleich auch noch was zu uns ein bisschen erzählen, wie wir hierher kommen. Und ich möchte vielleicht ganz am Anfang noch sagen, der Podcast, die Ausrichtung, die bleibt gleich. Das heißt, es wird weiter um Innovation gehen im Longevity-Bereich, im Healthy-Aging-Bereich, Gesundheitserhaltung, Prävention. Das ist alles, was hier im Podcast auch ein Schwerpunkt bleiben wird. Und da, ja, wollen wir euch als Zuhörer, als Zuschauer einfach so ein bisschen ein kleines Werkzeug mit an die Hand geben, was man von Innovationen jetzt auch wirklich halten kann und in welche Richtung wir da auch gehen möchten. Also lieber Max, ich gebe es jetzt auch mal kurz an dich, was mir gerade noch einfällt, was wir auch in Zukunft machen werden. Das war ja der Punkt mit aktuellem Content. Wir sind ja auch viel auf Messen unterwegs, auf Konferenzen, auf Summits und da wollen wir die Leute auch einfach so ein bisschen mitnehmen und teilhaben lassen an den Erfahrungen, an den Innovationen, die es meistens ja erst so ein bisschen später dann zu den Leuten auch wirklich ins Wohnzimmer schaffen. Und das ist auch was, wo wir euch auf jeden Fall ja mitnehmen möchten. Und eine kleine Portion Meinung ist natürlich auch dabei.
Ganz genau, ganz genau. Ja, dann vielleicht einfach ganz kurz noch zu mir, damit wir gleich reinstarten können. Ich habe mit dem Mario in Innsbruck Medizin studiert. Wir haben dann vor kurzem unser Medizinstudium auch abgeschlossen, sind jetzt fertige Ärzte, haben während dem Studium die Firma Molecular gegründet. Deswegen sitzen wir auch hier. Der Beyond Lifespan Podcast ist ja mehr oder weniger eine Ausgründung von Molecular. Und ja, und deswegen wollen wir einfach gemeinsam jetzt diesen Podcast weiterführen, weiter nach oben bringen, mehr spannende Gäste reinholen. Und je mehr Leute da natürlich zuhören, umso mehr spannendere Gäste können wir natürlich mit reinholen. Und genau, heute soll es, glaube ich, so ein bisschen darum gehen, warum wir hier eigentlich gerade sitzen, wie es eigentlich überhaupt dazu gekommen ist, dass wir hier gerade sitzen, warum wir uns so viel mit Longevity auseinandersetzen, obwohl wir eigentlich noch so jung sind.
27.
27, genau. Beide. Einen Monat auseinander, ziemlich
Genau.
genau. Genau, und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Und ja, Mario, womit sollen wir anfangen? Wo sollen wir anfangen? Was ist der prägende Zeitpunkt gewesen?
ja, prägender Zeitpunkt. Ich glaube, für Molecular war es die Gründung per se, die ganze Covid-Zeit. Wir haben uns ja vor Covid schon kennengelernt im Medizinstudium in Innsbruck.
Im Sitzkurs.
Am Seziertisch. Ja, genau. Das ist vielleicht für die Zuhörer, Zuschauer auch zur Erklärung. Der Seziertkurs ist ein ganz wichtiger Teil in Innsbruck vom Medizinstudium. Da kann man anhand von Körperspendern, die sich eben der Anatomie zur Verfügung gestellt haben, den Körper da von innen ein bisschen kennenlernen, so wie es auch tatsächlich ausschaut. Das heißt nicht an Modellen, sondern ja wirklich an tatsächlichen Körperspendern. Und genau, da verbringt man sehr viel Zeit miteinander. Da haben wir uns dann auch kennengelernt und auch gleich gut verstanden. Viele, viele Stunden die Woche, uns dann auch in der Freizeit getroffen. Und ja, dann kam Covid.
Genau, dann kam Covid. Das war, glaube ich, echt eine wilde Zeit, insbesondere eigentlich für Medizinstudenten, weil ich glaube, die Medizinunis waren so ziemlich die letzten Unis, die wirklich umstellen konnten auf eine digitale Lehre, auch einfach, weil es da viele Datenschutzthemen gab, die man, glaube ich, ein bisschen erstmal aufräumen musste. Und natürlich auch viele andere Unis einfach schon Fernlehre hatten. Das gab es einfach im Medizinstudium noch gar nicht, würde ich behaupten. Das heißt, es hat sehr lange gedauert. Wir hatten viele Monate gar nichts zu tun. Saßen im Grunde zu Hause rum. Es waren natürlich auch Lockdowns und so weiter und so fort. Ich meine, ich glaube, das haben alle noch gut in Erinnerung, auch wenn man es gerne vergisst. Und das war so ein bisschen die Zeit, wo einfach dadurch, dass so viel Zeit war, wir uns dann nochmal sehr viel mit uns beschäftigt haben und auch einfach dem beschäftigt haben, was wir vielleicht später mal machen wollen. Und gleichzeitig hatte man sich natürlich auch schon viel mit Gesundheit auseinandergesetzt. Also das kommt mit dem Medizinstudium natürlich auch dazu, dass man ein gewisses Interesse hat, dass man sich da weiterentwickeln will, vielleicht auch ein bisschen besser sein will als der Otto-Normalbürger, sage ich jetzt mal, da ein bisschen besser sich auskennen möchte. Und so kam es dann eigentlich dazu, dass ich, das war Ende 2019, das war noch relativ kurz vor Covid, noch ein Buch gelesen hatte, wo es um einen Ingredient, um einen Stoff ging, der super spannend war in der Forschung, der Mäusen das Leben verlängert hatte und so weiter und so fort. Ich mir dachte, ja, jetzt will ich das mir einfach mal kaufen. Und das hat nicht geklappt. Ich habe das dann nur aus den USA schwierigst importieren können. Und damit kam eigentlich wirklich die Idee für Molecular. Wieso nicht einfach das Hobby zum Beruf machen? Also das Auseinandersetzen mit Biohacking, mit Gesundheitserhaltung und so weiter und so fort. Wieso das nicht sich zu eigen machen, eine richtige Vision draus bauen? Und ich glaube, dann bist auch relativ schnell schon du dazu gekommen.
Genau, genau. Ja. Das war dann wirklich während Corona, ja. Ganz am Anfang von Corona, im April 2020 war das, kann ich mich noch recht gut erinnern. Und genau, ich hatte ja selber auch schon so ein bisschen Interesse an Gesundheit, aber das hat sich halt dann eben auf diese Themen Ernährung beschränkt, auf Sport beschränkt, weil man natürlich auch weiß, dass Bewegen auch gut für die Gesundheit ist. Und man hat dann natürlich auch mit der Zeit gelernt, hey, das Ganze ist viel, viel facettenreicher, ist viel, viel tiefer, und da gibt es viel mehr, was man machen kann, abgesehen von den Sachen, die eigentlich auch weithin bekannt sind, dass man natürlich nicht rauchen soll, dass man kaum Alkohol trinken soll. Weißt du, das sind diese ganzen super bekannten Sachen, und da gibt es noch sehr, sehr viel zu entdecken, und das haben wir dann auch gemacht. Und ich glaube, die Motivation, sowas zu machen, die ist bei uns ja auch schon ein bisschen vorher gereift, auch während dem Medizinstudium, weil es gibt zum Beispiel keine Vorlesung, die sich mit Prävention beschäftigt.
Guter Punkt, ja. Es ist eigentlich sehr schade, aber es ist natürlich auch so, dass wir eigentlich für was Spezielles ausgebildet werden. Das ist die Arbeit im Krankenhaus. Und das Krankenhaus heißt nicht Gesundenhaus. Und das liegt natürlich dann in der Natur der Sache, dass man im Grunde eigentlich de facto eine Berufsausbildung mit einem Diplom oder vielleicht auch einem Doktortitel am Ende macht. Aber es eben eigentlich eine Ausbildung ist. Und man wirklich für ein spezifisches Berufsbild vorbereitet wird. Und und das bleibt so ein bisschen hängen im Studium. Ich glaube, wir hatten zu Langlebigkeit gab es eine Vorlesung.
Ich glaube, das war so ein Teil von einer Vorlesung.
Das kann auch sein.
Ja. Und zwar ging es da, glaube ich, ganz konkret um Resveratrol.
Richtig.
Und das war in Physiologie. Und das war erst, nachdem es Molecular auch schon gab. Da wurden wir natürlich gleich hellhörig. Schau an, da geht es jetzt auch so ein bisschen um das Thema, womit wir uns auch in unserer Freizeit sehr viel beschäftigen. Das war ganz spannend. Und ich meine, wir hatten dann natürlich auch ersten Formulaturen schon hinter uns. Vielleicht zur Erklärung, wer von Formulaturen noch nie was gehört hat. Das ist im Medizinstudium ein ganz wichtiger Teil, wo man auch während dem Studium schon Praxis sammelt. Da ist man ein paar Wochen im Krankenhaus. Wir mussten, glaube ich, insgesamt 12 Wochen machen. Man konnte aber bis auf 16 Wochen erweitern und da einfach Erfahrungen in gewissen Bereichen sammeln. Zum Beispiel bei mir war es eben innere Medizin. Und da sieht man eben ganz, ganz viel, chronisch Kranke.
Ja, also ich glaube, das war so ein bisschen einer der Schocker eigentlich. Ich weiß noch genau, wie ich dann, das war nicht in Innsbruck, wo wir ja studiert haben, sondern ich war in einer ja kleineren, etwas periphereren, eigentlich trotzdem Uniklinik hier in Deutschland. Und das Krasse war, es war natürlich auch, ich meine, es war eine krasse Workload für die Assistenzärzte, mit denen man zusammengearbeitet hat. Das war schon auch, war man schon so, wow, okay. Also das kommt dann jetzt auf mich zu. Also wirklich, wirklich viel Verantwortung auch. Aber gleichzeitig hat man auch gesehen, okay, das sind eigentlich alles Leute, das wäre vermeidbar gewesen. Die hätten eigentlich jetzt nicht hier sein müssen, wenn sie auf ihren Lifestyle geachtet hätten, auf genau diese Themen, die du angesprochen hast. Ernährung, Sport und so weiter und so fort. Und das Interessante war, im Grunde wurden dann die Leute ja auf verschiedene metabolische Medikamente eingestellt. Man kennt sie, Metformin vielleicht zum Beispiel oder eben dann auch wirklich schon Insulin. Aber der Lifestyle, der wurde nicht wirklich, wirklich bearbeitet. Das fand ich sehr schade und hat mich eigentlich auch ein bisschen geschockt, muss ich ehrlich sagen, weil da so unfassbar viel Geld, so unfassbar viel Aufwand, so viel Stress reinfließt. Und dann ist es aber eigentlich kein nachhaltiges Modell, so wie es da strukturiert war zumindest. Und das war so ein bisschen natürlich auch der Moment, wo man gesagt hat, okay, innere Medizin findet man total, ich sage es einfach, geil. Also will man unbedingt machen, ist total vielseitig, kann man unfassbar viel lernen, Kardiologie, Nephrologie, was weiß ich, also wie sie alle heißen. Es ist wirklich, wirklich tolles Fach. Aber, und das ist ein großes Aber, man hat unfassbar viel mit chronisch kranken Menschen zu tun, die eigentlich keine wirkliche, im Grunde eine selbstverursachte Krankheit haben.
Und ich möchte vielleicht an der Stelle auch nochmal kurz auf dieses vermeidbar zurückgehen.
Ja.
Ich glaube, dass man vermeidbar nicht unbedingt damit verwechseln darf, dass man alles hätte zu 100% verhindern können. Dem ist vielleicht nicht so. Aber diese ganzen chronischen Erkrankungen, wenn es jetzt um Diabetes geht, wenn es jetzt um diese Ereignisse geht wie ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt, man hätte dafür sorgen können, dass die deutlich später auftreten. Und das trifft ja dann auch so ein bisschen diesen Kern von Longevity auch ganz gut, ja. Weil das wird auch sehr oft missverstanden. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle 150 werden. Darum geht es bei Brian Johnson und Dave Asprey. Aber Longevity an und für sich, da geht es vor allem darum, dass man diese Gesundheitsspanne, ist einfach diese Jahre, die man gesund lebt, dass man die möglichst verlängert. Und diese Zeit, in der man krank ist, und das sind momentan im Schnitt so 11 Jahre, je nachdem, in welcher Studie man Glauben schenkt. Manchmal sind es 7, 8, ja? Manchmal geht es auch okay. In Richtung 11, 12. Die letzte, die ich jetzt gelesen hatte, waren eben diese 11 Jahre Krankheitsspanne und Anführungszeichen. Und da, dass man diese Zeit eben verkürzt. Das läuft dann alles unter dem Stichwort Compressed Morbidity. Das ist einfach dieser Punkt mit vermeidbaren chronischen Erkrankungen. Und ja, wie du sagst, da sieht man super viel. Und das ist auch nicht die Schuld der Ärzte. Die machen einen wunderbaren Job, wenn man die Arbeitsbedingungen sich auch anschaut. Das ist super stressig. Da ist ein ultra hoher Workload, den man am Tag hat. Da bleibt schlichtweg keine Zeit, dass man sich mit den Leuten vielleicht noch eine halbe Stunde über ihren Lebensstil unterhält und ihnen da noch Tipps gibt, was sie da anders machen können. Und da kommen wir auch so ein bisschen zum nächsten Punkt, den wir uns für heute auch vorgenommen haben, so ein bisschen zu besprechen. Das ist diese Demokratisierung der Gesundheit. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen dazu was sagen.
Ja, genau. Ich meine, also genau, was du jetzt eben gesagt hast. Erstmal danke, dass du das auch noch relativiert hast. Gell? Ich bin ja vielleicht hier etwas der Extremere. Aber das ist gut, dass du das machst. Demokratisierung der Gesundheit. Es ist einfach natürlich für den Arzt auch super unbefriedigend, wenn man dann natürlich ständig Leute hat, die wiederkommen und im Grunde das Problem nicht gelöst ist, aber man immer weiter so vor sich her dümpelt. Aber das System gibt es halt teilweise auch einfach nicht her. Genau wie du auch gesagt hast. Es ist die Zeit schlichtweg nicht da. Und da ist keiner von den Ärzten schuld dran. Es ist auch fast nicht finanzierbar so. Wirklich, wirklich hochkomplex und ich will auf keinen Fall Gesundheitsminister oder so sein, weil ich glaube, das ist der wildeste Job, weil man kann es eh nicht richtig machen. Also da werden wir auf jeden Fall auch nicht eingehen drauf, auch in den nächsten Episoden nicht. Das ist, glaube ich, zu komplex für diesen Podcast. Aber jetzt, um auf das Thema Demokratisierung zurückzukommen, das große Problem, was wir eigentlich haben, ist, dass Gesundheitserhaltung im Alltag, auch vielleicht in den Schulen und so weiter und so fort, nicht wirklich ein Thema ist. Es ist wirklich was, womit wir uns eigentlich lange nicht beschäftigt haben, wo auch irgendwie die Knowledge nicht da draußen ist. Und das ist eigentlich das, was sich ändern muss. Es muss mehr Eigenverantwortung her, es müssen mehr Möglichkeiten geschaffen werden, dass man auch eigenverantwortlich handeln kann, dass man nicht immer für jede Sache den Arzt braucht, dass man gerade für das Thema Gesundheitserhaltung nicht immer den Arzt braucht, weil wie soll der das machen? Der Arzt hat viele 100 Patienten, wie soll der sich jeden Tag mit dir beschäftigen und dir sagen, okay, nein, du solltest jetzt nicht deine Schokolade essen oder nicht deine Gummibärchen essen, was weiß ich, oder den Kuchen oder den Alkohol trinken und so weiter. Und das ist die Demokratisierung der Gesundheit, dass wir einfach Tools schaffen, die genau das ermöglichen, dass das eben wirklich im Alltag ankommt.
Genau, ich glaube, man muss auch total wegkommen von dem Gedanken, dass ein Arzt oder die Krankenkasse oder was weiß ich dafür verantwortlich ist, dass man selber gesund bleibt. Dem ist nämlich nicht so. Am Ende des Tages ist man selber dafür verantwortlich und ich glaube, diese Verantwortung, die muss man auch annehmen, die darf man auch nicht als Problem sehen, sondern muss man auch als Chance sehen, dass man selber sehr, sehr viel mitgestalten kann, wenn es jetzt um gesunde Zukunft geht, darum, dass man in der Pension und das Pensionsalter wird ja eh weiter nach oben gehen, dass wir da einfach viel Zeit noch in Gesundheit verbringen können und auch während der Erwerbstätigkeit und auch in den 20ern und in den 30ern kann man ja auch super viel mit diesen ganzen Themen, mit Longevity, mit Biohacking machen, dass man sich fitter fühlt, dass man leistungsfähiger ist. Das kommt ja alles noch on top. Und das ist eben eine sehr, sehr große Chance. Und über diese Chance geht es eigentlich bei uns im ganzen Podcast hier. Da wollen wir sehr, sehr viel drüber reden. Und ja, Demokratisierung ist auch schon das Stichwort, wenn es um Molekular geht. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen einer unserer Grundpfeiler. Und lass doch einfach mal ein bisschen drüber quatschen, wie das alles losging. Du hast schon gesagt, am Anfang ging es eben um diesen Stoff, um NMN, den man nirgends bekommen hatte. Wir haben dann, beziehungsweise du hast dann gedacht, ja, okay, das ist jetzt das, was ich machen möchte, einfach mal diesen Stoff zur Verfügung stellen. Und ja, wo hat das Ganze dann hingeführt?
Ja, du warst natürlich dabei, dir brauche ich ja nichts erzählen, gell? Aber nein, Spaß beiseite. Wo ging es dann hin? Also man hatte natürlich dann erstmal einen Markt für sich gefunden. Das ist natürlich jetzt aus betriebswirtschaftlicher Seite erstmal toll gewesen. Ne? Hat natürlich dann riesen Spaß gemacht, weil es einfach relativ schnell funktioniert hat. Es war einfach klar, ich war nicht der Einzige, der diesen Stoff gesucht hat. Es gab auch andere, die vielleicht das Buch gelesen hatten. Und dementsprechend gab es natürlich auch gleich Traffic und gleich Käufer. Das war natürlich erstmal super. Aber das ist natürlich auch nicht das, was man dann sagt, okay, das ist jetzt befriedigend. Man will irgendwie einfach nur diese Transaktionen haben und dann ja einen Stoff verkaufen und fertig. Das ist dann nicht so, ich glaube, nicht so unser Approach gewesen. Was wir eigentlich wollten, ist dann wirklich eine Art One-Stop-Shop zu schaffen. Das heißt, ein Shop, in dem man eben alles, was irgendwie Longevity-relevant ist, zumindest als Supplement, mit der Zeit kaufen kann. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch ganz gut geschafft und über die Jahre halt auch immer weiter ausgebaut. Und da war uns eben nicht nur wichtig, dass wir diese Produkte anbieten, es war auch wichtig, dass wir Informationen drumherum anbieten, ne? Dass die Leute sich wirklich selbst informieren können. Und da sind wir wieder beim Stichwort Demokratisierung. Also es müssen nicht nur die Tools da sein, die Leute müssen die Tools auch verstehen. Und nicht für jeden ist jedes Produkt das Richtige. Es gibt zum Beispiel auch viele so Kombiprodukte da draußen, wo man sich dann fragt, okay, offen gesagt, macht das jetzt wirklich Sinn, dafür so viel Geld auszugeben? Weißt du wirklich, wo deine Defizite liegen? Und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen muss da natürlich auch viel, viel Lehre passieren und viel Information einfach bereitgestellt werden. Und das haben wir uns natürlich wirklich zu Herzen genommen und auch gesagt, wenn wir jetzt auf den Shop kommen würden, wir würden uns nicht auskennen. Wir müssen erstmal uns einlesen. Und das ist aber auch was wir unseren Kunden, glaube ich, auch abverlangt haben. Also was vielleicht auch die Zielgruppe eingeschränkt hat, aber dafür wirklich wir uns auch, glaube ich, wohl damit gefühlt haben, was wir da eigentlich tun. Und ich, gerade wenn man um dieses Information bereitstellen Thema redet, da war es natürlich dann du eigentlich die zentrale Persönlichkeit, auch der Grund, warum wir irgendwie zusammengekommen sind und gesagt haben, wir machen es gemeinsam, war der Grund, dass ich kein sonderlich großartiger Schreiber bin, aber der Mario schon. Das war natürlich dann sehr wichtig, dass jemand sich um genau dieses Thema kümmert, irgendwie das alles einfach zu verpacken und einfach bereitzustellen. Genau, und so sind wir im Grunde gestartet. Wir haben ein Produkt gehabt und haben dann gesagt, eigentlich ist das super geil. Wir wollen wirklich Hobby zum Beruf machen und wir wollen mehr Tools anbieten. Wir wollen das wirklich breit fächern. So breit, dass nicht für jedes Produkt das Richtige ist und dann aber die Informationen bereitstellen, damit die Leute wirklich navigieren können.
Ich glaube, das, was du ansprichst mit dem Content, war auch eine wichtige Grundlage für unser Wachstum. Und zwar einfach vor dem Hintergrund, dass viele auch dieses Buch gelesen hatten, was du gelesen hast. Du hast den Namen noch nicht verraten. Es war Lifespan von David Sinclair.
Ja, habe ich noch nicht verraten.
Und da ging es natürlich nicht nur um NMN, da ging es auch um andere Stoffe. Das waren auch mit dann das zweite, das dritte, das vierte Produkt, was wir hatten, das kam dann alles so ein bisschen aus diesem Lifespan-Kosmos raus. Und da gab es einfach Leute, die sich über diese Moleküle informieren wollten, die sich vielleicht über David Sinclair informieren wollten, über Longevity informieren wollten. Und wir haben für diese Menschen dann einfach Content bereitgestellt und ihnen eine Möglichkeit gegeben, sich da weiter zu informieren, tiefergehend zu informieren. Und ja, wie gesagt, das war für uns super wichtig als Wachstumsfaktor da ganz am Anfang, damit wir auch unsere Reichweite ein bisschen vergrößern konnten und die mehr Produkte, die wir dann auch hatten, auch einen Abnehmer gefunden hatten und wir uns auch gedacht haben, hey, das Ganze, das ist eine coole Sache, das macht Sinn, da wollen wir eigentlich unbedingt weitermachen. Und da gibt es auch Leute, die genauso verrückt sind wie wir und sich mit diesen Themen auch beschäftigen und die auch, was weiß ich, Biohacking machen und Bock auf Longevity haben. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund gewesen. Was man sich super häufig anhören muss, ja, Supplements sind nur teurer Urin und Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja eigentlich alles Zeug, was man nicht braucht.
Ja, genau. Also das Problem an der ganzen Sache ist ja irgendwie, dass beide Seiten recht haben, oder? Das ist natürlich, das macht die Diskussion so unfassbar schwierig, ne? Weil du hast für beide Seiten hast du tolle Argumente und tolle Beispiele, die du natürlich immer nennen kannst. Einerseits kann es natürlich sein, dass dein Supplement, was du nimmst, einfach für dich in dem Zeitpunkt nicht relevant ist. Du hast einfach genug davon oder nimmst genug über die Nahrung eh schon auf. Und das ist, was Supplements sind. Es sind Supplements für deine Nahrung, für deine Ernährung. Also es kann sein, dass du es einfach nicht brauchst. Und dann, ja, dann ist es teurer Urin. Das braucht man auch nicht schönreden. Andersrum kann es aber genauso sein, dass du schlichtweg ein Defizit hast oder etwas besser sein könnte und du quasi einen soliden Spiegel oder eine solide Einnahme davon hast, aber eigentlich mehr einnehmen könntest und dich dann besser fühlen könntest. Und diese beiden Welten klatschen dann eigentlich so ein bisschen aufeinander. Und auf der einen Seite hat man natürlich eine sehr, sehr krassen Bezug zu Evidence-Based Medicine. Auf der anderen Seite dann ein bisschen mehr die Ernährungsmedizin, die unter Medizinern ja ich würde sagen, nicht so häufig gelehrt wird. Ne? Und was ist jetzt eigentlich richtig? Also was gibt es für Argumente eigentlich dafür, dass wir Supplements nehmen sollten? Und da gibt es schon einige. Also wie gesagt, es kann sein, dass dein Spiegel von beispielsweise einem Vitamin, einem Spurenelement einfach niedrig ist. Was machst du dann? Du supplementierst und du wirst deinen Spiegel dann ausfüllen. Und der Vorteil ist dann einfach, dass wieder viele Zellprozesse wieder viel besser funktionieren. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Wir wollen ja nicht einfach sagen, okay, wir wollen irgendwie Krankheit fernhalten. Wir wollen ja auch wirklich Gesundheit optimieren. Wir wollen es ja wirklich gut fühlen in den Jahren, die wir haben. Wir sind nur einmal hier auf dieser Welt, oder? Soll dann wenigstens richtig Spaß machen. Und darum geht es dann am Ende. Es geht halt nicht darum, unbedingt immer Krankheit zu verhindern. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, was das Mindset von vielen Medizinern so ein bisschen sprengt, weil man sagt, okay, es geht hier eben gerade gar nicht darum, jetzt irgendeine Krankheit zu heilen, sondern es geht vielleicht darum, den Vitamin-D-Spiegel anzuheben, dass man halt vielleicht im Winter ein, zweimal weniger eine Erkältung hat. Und das ist eigentlich alles. Es ist halt ein bisschen schwammiger. Es ist nicht ganz so eindeutig wie krank, nicht krank. Und das macht es so schwierig. Aber sag du gerne auch noch mal was dazu.
Genau, ich glaube, was da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist Nährstoffmedizin oder Nährstoffe an und für sich, die ganze Biochemie dahinter, die ist super komplex.
Unfassbar.
Das heißt, ich glaube, das ist nicht minder komplex, wie was jetzt ein Kardiologe in seiner Ausbildung lernt oder ein Infektiologe zum Beispiel. Da steckt einfach sehr, sehr viel dahinter, diese ganzen Biochemieprozesse. Man lernt die auch im Studium, allerdings ganz am Anfang und viel davon braucht man später auch schlichtweg nicht mehr. Deswegen ist auch viel von dem Wissen einfach weg. Und ich glaube, dass dieses Wissen dann auch häufig fehlt. Und immer wenn man in einem Thema nicht genug Wissen hat, dann ist es auch schwierig, darüber so eine wirklich endgültige Aussage dazu zu treffen oder sich auch eine Meinung zu bilden. Weil wenn ich die Daten oder die Fakten schlichtweg nicht habe, dann macht es das Ganze natürlich schwierig. Und was da auch mit reinspielt, du hast jetzt dieses Mangelthema angesprochen, da gibt es natürlich manche Mängel, die man über die Ernährung vielleicht auch ganz gut, wenn man die Ernährung ein bisschen umstellt, muss man nicht vielleicht unbedingt ein Supplement nehmen, kann man auch über die Ernährung steuern, das gibt es auch. Und andere Prozesse wiederum, wie wenn es um den NAD-Stoffwechsel geht oder um, was weiß ich, Alpha-Ketoglutarat zum Beispiel, AKG spielt im Zitratzyklus eine Rolle. Das sind alles Sachen, die nehmen im Alter zwangsläufig ab und die kann man auch nicht über die Ernährung einfach wieder auf ein früheres Level zurückbringen. Das ist mal dieser eine Punkt. Und der andere ist, dass sich unsere Lebensumstände natürlich auch sehr, sehr verändert haben. Wir haben eine ultra hohe Verfügbarkeit von Fast Food, von diesen ganzen hochprozessierten Fertiggerichten, sage ich jetzt mal. Die sind deutlich billiger, als wenn man sich frisches Gemüse kauft. Und dann hat man aber ja auch noch beim frischen Gemüse und bei den frischen Zutaten die Arbeit, dass man das alles zubereiten muss. Das heißt, das ist einfach für viele, es ist convenient, es ist günstig und gesunde Ernährung oder Gesundheit selber ist dann vielleicht gar nicht mehr top of mind. Das heißt, man hat auch diese Nährstoffe, die in der Ernährung auch viel mehr fehlen, als sie vielleicht früher gefehlt haben, einfach weil sich unsere Lebensumstände geändert haben und natürlich auch, wie diese Lebensmittel hergestellt werden, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, Stichwort Monokulturen. Vielleicht können wir darauf noch ein bisschen eingehen.
Gut, ich meine, ich bin jetzt kein Experte für Monokulturen, aber was eigentlich mittlerweile, ich sage jetzt einfach mal Lehrmeinung ist oder was man einfach schon weiß, ist, dass die Böden, die haben einfach an Nährstoffen verloren. Das liegt einfach daran, dass denen sehr viel abverlangt wird. Das heißt, es wird nicht so häufig, werden die verschiedenen Pflanzen geändert, es werden nicht so häufig verschiedene Pflanzen auf einem Feld angebaut und das führt halt einfach zu einer sehr, sehr einseitigen Bepflanzung, einem sehr einseitigen Nährstoffraub, sage ich jetzt mal. Und das führt wiederum auch dazu, dass diese Pflanzen halt auch viel weniger Nährstoffe haben. Also im Grunde logisch, aber natürlich auch schwierig zu ändern teilweise, weil natürlich auch irgendwie erwartet wird, okay, sowas muss ja auch leistbar sein und so weiter. Also wir sind ja halt in einem Bereich, das kann dann schnell sehr aufgeladen werden, weil man einerseits Argumente hat, okay, wir brauchen aber auch günstiges Essen und zum Beispiel Bio, wo man davon ausgehen kann, dass die Nährstoffkonzentration besser ist, ist halt einfach teurer. Ne? Auf der anderen Seite will man ja auch was für die Gesundheit tun. Ne? Und wirklich schwierige Situation. Was auch noch ein super krasser Punkt eigentlich ist generell Stress. Und damit meine ich jetzt nicht physischen Stress, sondern psychischen Stress. Und dem sind wir eigentlich alle unfassbar krass ausgesetzt. Also es war einfach noch ein Punkt, den ich jetzt auch noch gerne nennen möchte, weil das ist, glaube ich, einer der wichtigsten auch. Man ist einfach durch dieses Telefon, durch die ständige Erreichbarkeit ständig in so einem Modus, in so einem Fight-or-Flight-Modus, wie man immer so schön sagt. Da können wir gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, wenn wir wollen. Ne? Das ist einfach nicht gesund. Ne? Und das verlangt dem Körper unfassbar viel ab. Und da muss man dem Körper auch einfach manchmal helfen, ein bisschen resistenter zu werden, ein bisschen mehr abverlangen zu können auch. Ne? Deswegen sind ja viele Sportler auch, die Supplements nehmen. Einfach weil die ihren Körpern auch noch nicht nur psychisch, sondern auch physisch unfassbar viel abverlangen und dann noch mehr brauchen. Ne? Das sind ganz andere, die verbrauchen unfassbar viel. Das ist wie so ein Sportwagen dann. Ne? Die brauchen dann nicht nur mehr Proteine und mehr Kohlenhydrate, die brauchen halt auch mehr Vitamin D und so weiter und so fort. Weil auch all das wieder Entzündung fördert. Und die ist manchmal gut, manchmal schlecht, aber es fördert sie eben. Und da müssen wir irgendwas gegen tun. Da müssen wir irgendwie dem Körper helfen. Und super, super relevant leider auch. Ja.
Ja, und ein Punkt, der da noch dazu kommt, es gibt ja heutzutage auch viele unterschiedliche Ernährungsformen. Wenn wir jetzt an vegetarische Ernährung oder vegane Ernährung denken, das ist natürlich auch was, wofür sich viele Menschen aus gutem Grund vielleicht auch dafür entscheiden. Und das bringt natürlich auch ein gewisses Nährstoffdefizit, sage ich jetzt mal, mit. Vor allem bei veganer Ernährung, wenn man jetzt zum Beispiel an B12 oder so denkt. Aber das sind einfach Sachen, die muss man auf dem Schirm haben. Darüber muss man auch informieren, damit man als normaler Verbraucher da eine informierte Entscheidung treffen kann, was jetzt vielleicht Sinn macht, was jetzt nicht Sinn macht. Jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, warum Supplements auch Sinn machen können, eben mit diesem abnehmenden Spiegel, dass sich unsere Lebensumstände geändert haben. Das heißt, wir haben viel mehr Stress. Wir haben diese breite Verfügbarkeit von hochverarbeiteten Lebensmitteln, die einfach einen geringeren Nährstoffgehalt haben. Und auch ein Apfel hat heute einfach weniger Nährstoffe, als er früher hatte. Und dann auch noch dieses Dilemma, dass es alles so convenient und so günstig ist und dass es einfach aufwendig ist und teuer ist, sich gesund zu ernähren. Das ist einmal dieses Dilemma, das wir haben. Und ein anderes Dilemma ist das Testen. Und du hast ja ganz am Anfang auch angesprochen, wenn man einen Vitaminmangel hat, dann macht es Sinn, dass man diesen Vitaminmangel ersetzt. Woher weiß man, dass man einen Vitaminmangel hat? Ja, das wird dir der Körper nicht so sagen, sondern da muss man halt mal eine Blutabnahme machen. Oder man muss auch einfach mal einen Test machen und sich anschauen, wie ist denn meine aktuelle Nährstoffsituation. Und das ist auch so ein Kernpunkt für uns bei Molecular mittlerweile geworden, wo wir sagen, hey, wir wollen keine reine Supplement-Company sein, sondern wir waren und sind immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, auch den Leuten eine Idee davon zu geben, was denn der Körper eigentlich braucht, bevor man sich in diesem Supplement-Thema verliert, weil das kann auch passieren. Es gibt so viele Produkte und nicht alle Produkte sind für jeden irgendwie relevant. Und dass man da als Verbraucher, der vielleicht irgendwie neu reinkommt in dieses Thema, da ein bisschen Durchblick hat, ist dieses Messen, dieses Testen ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Du, absolut, absolut. Also das kann ich nur bestätigen. Erstmal, um einfach über das Testen auch zu reden. Das ist natürlich eigentlich super wichtig. Die wenigsten machen es. Ich würde sagen, fast 90% der Leute, wenn nicht sogar mehr, werden sich das Supplement einfach kaufen, weil sie glauben, sie brauchen es und nicht, weil sie wissen, dass sie es brauchen.
Und auch das, wenn ich da kurz reingrätschen darf, auch das kann vielleicht in manchen Sachen Sinn machen. Es wird ja immer viel vom Omega-3-Index geredet.
Ja, ja.
Und da gibt es auch einige Studien dazu, wie schlecht da die Versorgung ist. Und da kennen wir mittlerweile auch, glaube ich, einige Gesundheitsdienstleister, sage ich jetzt mal, die sagen, okay, hey, das ist zum Beispiel ein Fall, wo man sich vielleicht den Test auch sparen kann, ob man das dann möchte, das muss jeder selber entscheiden und vielleicht auch einfach ein bisschen Rücksprache halten. Wie gesagt, wir machen hier ja keine Beratung, aber das ist zum Beispiel was, wo man weiß, dass einfach über 90% einen zu niedrigen Omega-3-Index einfach haben. Macht es da Sinn, nicht einfach sich die ein paar Euros sind es ja nicht, sind ja meistens so 50, 60, 70 Euro, je nachdem, sage ich jetzt mal.
Ich glaube unter 70.
Unter 70 hart. Wird schwierig.
Ja, glaube ich auch, ja.
Dass man da dann einfach sagt, okay, hey, ich kaufe mir lieber gleich das Supplement. Ist natürlich eine Überlegung, die in manchen Sachen eine Rolle spielt, aber bei den allermeisten natürlich nicht.
Genau, voll. Also es gibt schon einige Beispiele, wo ich jetzt sagen würde, hey, das kann man einfach mal probieren. Ne? Und das war jetzt auch gar nicht so gemeint. Das ist im Grunde, das Problem ist nur, dass da trotzdem ultra viel Hype natürlich da draußen ist. Also es wird irgendein Produkt, wird aus irgendeinem Grund durch Social Media gehypt und gesagt, hey, das ist jetzt mega. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass man da so ein bisschen vergisst, was ist eigentlich relevant für einen selber. Und man auch vergisst, sich selber mal anzuschauen. Dann hat man aber natürlich auch wieder das Problem, wenn man sich dann testen lassen will, übernimmt es die gesetzliche Krankenkasse? Mal ganz sicher nicht. Also vielleicht Vitamin D, wenn man irgendwie eine gute Indikation hat. Ich glaube B12 auch noch, wenn man vegan ist. Das sind schon Themen, die hat die Kasse jetzt auch am Schirm. Aber wenn man wirklich mal breiter reingehen will und einfach mal einen Status quo haben will, das kostet richtig Geld. Ich glaube, wenn man wirklich, wirklich breit reingeht, grob 500 Euro, muss man schon rechnen. Dann ist aber noch nicht mal der Arzt bezahlt, noch nicht mal die Beratungsstunde mit drin. Da sind wir dann schnell bei, ja, ich würde sagen 700, 800 Euro. Das ist wie so ein Wimpernzucken im Grunde, ne? Und das ist heavy. Und da sprechen wir dann nicht von Demokratisierung, würde ich sagen, weil das ist wirklich, wirklich teuer. Und wenn du das dann ein bis zweimal im Jahr machst, ist das schon intensiv, dann brauchst du noch Behandlung drumherum, dann musst du dir noch Supplements kaufen. Ich glaube nicht, dass das für jeden wirklich erschwinglich ist. Und jetzt, um mal wirklich den Bogen wieder ein bisschen zum Molecular zu spannen, weil jetzt sind wir gerade wieder ein bisschen ausgeartet, weil wir natürlich super viele Themen haben, über die wir gerne reden und die uns natürlich seit Jahren eigentlich beschäftigen. Das haben wir uns auch gedacht. genau dieses Problem haben wir auch gesehen und uns gefragt, ja, wie können wir das vielleicht irgendwann in der Zukunft lösen? Also was ist unser, ich würde sagen, Middle-Term-Goal? Ne? Also wo wollen wir hin? Wir wollen eben nicht nur Supplements machen, sondern wir wollen es halt auch irgendwie messbar machen. Okay, aber wie? Wie? Und das ist die große Frage. Und für uns war das immer sehr, sehr unbefriedigend, würde ich sagen. Also wir hatten halt die Produkte und es hat sich nie so 100% richtig angefühlt, dass man nicht auch an was arbeitet, was irgendwie dieses ganze System einmal abschließt. Und da sind wir eigentlich, es war Mitte 2023, sind wir dann endlich auf was gestoßen, was wirklich vielleicht endlich diese Lösung sein könnte. Und da sind wir in der Welt von der Epigenetik gelandet im Grunde. Wenn man jetzt Epigenetik, für die es vielleicht noch nie gehört haben, im Grunde die Epigenetik, das ist eben nicht die Genetik, das ist nicht dieser Code, den wir kennen, der festgeschrieben ist, der unveränderlich ist, sondern die Epigenetik bestimmt im Grunde, was wird abgelesen. Also was macht der Körper tatsächlich mit der DNA und was wird dann tatsächlich auch, ich sag mal, exprimiert, was wird genutzt von dieser DNA. Und wie reagieren wir auf Umwelteinflüsse? Weil je nachdem, ob es zum Beispiel kalt ist, ob es warm ist oder ob man viel Sport macht, wenig Sport macht, reagiert der Körper natürlich auch darauf und passt sich an. Und das ist ja eigentlich das Tolle. Wir sind eben nicht nur festgeschrieben auf diese Buchstaben, auf diesen Code, sondern wir können tatsächlich uns anpassen. Und das war natürlich für uns super spannend. Ganz streng genommen ist auch ein klassisches Blutbild irgendwie Epigenetik, weil das ist das, was tatsächlich im Blut jetzt vorkommt und mehr oder weniger vorkommt, weil es eben auch mehr oder weniger abgelesen wird. Ganz, ganz vereinfacht ausgedrückt. Problem am Blutbild, aber haben wir gerade schon besprochen. Sehr teuer, du brauchst den Arzt dazu. Ist relativ komplex einfach. Ne? Es ist viele, viele Barrieren dazwischen. Und wenn wir dann an Epigenetik gedacht haben, haben wir an einen einfachen At-Home-Test gedacht. Wir haben gesagt, okay, das soll irgendwie jemand zu Hause machen können und dann bekommt er schon mal so initiale Empfehlungen, ne? Und kann damit schon mal wirklich arbeiten und seinen Lifestyle so ein bisschen anpassen, kontrollieren und immer besser werden. Genau, und dann sind wir 2023, jetzt kommen wir mal wieder zurück, sind wir eben auf eine Firma hier in München gestoßen, die im Grunde genau sowas gemacht hat, aber eigentlich noch nicht als Endprodukt, sondern als Produkt für Big Pharma, sage ich jetzt mal. Die haben wirklich Medikamente damit getestet, haben geschaut, okay, was hat das für einen Einfluss auf die Epigenetik und so weiter und so fort. Das war wirklich im Grunde ein Dienstleister für Big Pharma. Und die haben selber gesagt, nee, wir wollen jetzt eigentlich den Pivot, also den Sprung machen zu einem Produkt, zu einem richtigen Produkt, was man zu Hause nutzen kann. Und das kommt natürlich so ein bisschen auch aus Amerika gerade rübergeschwappt. Man hat viele dieser Tests, die ein biologisches Alter messen, die ein Pace of Aging messen. Du hast vorhin Brian Johnson erwähnt, der ja da in den Rejuvenation Olympics sogar mitmacht und den, ich glaube, 0,6 Pace of Aging hat. Das heißt, jedes Jahr altert er nur um 0,6 Jahre, was ja schon mal interessant ist. Also fänden wir, glaube ich, alle ganz gut. Und diese Tests werden jetzt immer weiterentwickelt. Und genau diese Firma hat eben auch eine Methode gehabt, wie man sowas weiterentwickeln kann und wie man im Grunde eigentlich das Beste aus dem vielleicht klassischen Blutbild und aus der Epigenetik in einer Sache kombinieren kann. Und da war natürlich klar, okay, das wollen wir machen. Daraus wollen wir ein Produkt bauen, was wir wirklich Kunden anbieten könnten als Tool, als im Grunde Longevity-Tool. Ne? Dass wir wirklich sagen können, okay, hey, du machst Fortschritte. Das ist dein Status quo. Jetzt hast du Fortschritt gemacht. Jetzt ist vielleicht auch was schlechter geworden. Hör auf zu rauchen. Ne? Und das war für uns, glaube ich, ein Riesenschritt, wo wir gesagt haben, wow, endlich haben wir was gefunden, was so diesen Kreis endlich schließt. Und genau, das ist das, woran wir jetzt auch wirklich gerade sehr intensiv arbeiten, würde ich sagen.
Ja, und bei diesem Test, den du ja jetzt auch angesprochen hast, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen die Unterscheidung treffen, vielleicht für die Leute, die zuhören, zuschauen, die sich da so ein bisschen mehr mit dem Thema Epigenetik, sage ich jetzt mal, auseinandergesetzt haben. Und zwar Epigenetik, ja, wir beschreiben es ja immer so ein bisschen wie so Lautstärkeregler oder Regler, die an der DNA dranhängen. Und da gibt es eben einerseits diese Methylierungen, darauf beruhen auch viele von diesen biologischen Alterstests. Diese Methylierungsmarker, also diese Schrauben, sage ich jetzt mal, an der DNA, die dann entscheiden, ob jetzt was abgelesen wird oder eben nicht. Da gibt es eben einen Zusammenhang mit dem Alter, sage ich jetzt mal. Da weiß man, wenn Menschen älter sind, dann treten eben mehr von diesen Methylierungen auf oder eben ganz spezifische Methylierungen. Und das ist eben dieser Hintergrund hinter diesem biologischen Alterstest. Und was wir uns mit dem Test auch anschauen, das ist eben das Proteom. Das ist einfach alle Proteine, die wir in einer Zelle haben, die wir auch teilweise auch messen können. Ich meine, das sind ein paar hunderttausend oder auf jeden Fall jenseits von hunderttausend. Alle kann man sich natürlich nicht anschauen, aber ein paar tausend davon auf jeden Fall schon. Und bei diesem Protein, das kann man sich so vorstellen, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu diesem Bild mit den Lautstärkereglern oder mit den Reglern bei der DNA, dann ist die Methylierungen sind einfach nur der Schalter. Das heißt, ob es theoretisch die Möglichkeit gibt, dass das abgelesen wird oder nicht. Und die Proteine, die sind dann einfach schon so einen Schritt weiter, weil da gibt es natürlich auch noch ein paar Prozesse, die dazwischen passieren. Man kann diese Bauanleitung für ein Protein erstmal ablesen und dann muss noch die Entscheidung getroffen werden, ob es auch tatsächlich gebaut wird und dann darf da auch nichts schief gehen. Und wenn wir dann das Protein am Ende tatsächlich haben, dann ist das Protein das, was die Änderung im Körper macht oder den Effekt im Körper macht. Wenn da entlang von diesem Prozess vom Schalter, sprich vom Ablesen bis zum tatsächlichen Protein was schief geht, dann wird das Protein nicht gebaut. Und deswegen, das ist einfach schon so ein kleiner Layer weiter, sage ich jetzt mal, worum es eben bei diesem Protein geht. Und nachdem eben Proteine was sind, die im Körper auch sehr, sehr viel vermitteln und die ganzen Prozesse am Laufen halten, ist es natürlich auch spannend, sich diese Proteine dann auch anzuschauen. Und die lassen natürlich auch sehr viele Aussagen dann, Lifestyle-bedingte Aussagen auch einfach zu, die wir dann auch versuchen zu treffen. Das ist so ein bisschen die Backstory dahinter. Genau, aber da holen wir dann nochmal den Moritz auch hier in den Podcast, damit er da auch einfach ein paar detailliertere Einblicke geben kann.
Das macht er sicher sehr gern.
Ja, das denke ich auch. Das macht ihm auf jeden Fall sehr viel Spaß. Genau, jetzt haben wir so ein bisschen über Nahrungsergänzung gesprochen, wir haben so ein bisschen über die wirklich große Wichtigkeit vom Testen auch gesprochen. Messen, machen ist auch eines unserer Leitprinzipien. Und wenn man jetzt so ein bisschen zurückschaut, und es gibt es ja jetzt dann schon bald 5 Jahre, im April waren es dann auch 5 Jahre. Ja,
wird eine große Party. Ne?
Eine große Party, natürlich unter Einhaltung aller Longevity-Prinzipien.
Ja, ganz sicher.
Das
ja.
ist selbstverständlich. Ja. Genau, da hat sich viel verändert. Wir haben ja mit Supplements gestartet. Wir haben dann auch dieses Testing-Thema aufgegriffen. Wir haben auch unsere internen Prozesse ein bisschen verändert, wenn es jetzt um Qualitätssicherung geht, um Qualitätsmanagement geht. Lass uns doch mal so ein bisschen darüber sprechen, was wo wir Molecular heute sehen, wo wir es vielleicht ein paar Jahren sehen.
Genau, ja, was ist Molecular heute? Also wir sind jetzt genau an dem Punkt eigentlich angelangt. Das war so unser erstes Ziel, glaube ich, der One-Stop-Shop. Der wollten wir sein und ich glaube, wir haben jetzt auch ein sehr breites Portfolio entwickelt, mit wirklich Produkten, wo wir sehr stolz drauf sind, die wirklich, wirklich super gesourced sind, eine super Qualität haben, auch wirklich nachweislich eine sehr gute Qualität haben. Und damit sind wir super happy. Also das werden wir auch weiter ausbauen. Das wird auch noch größer werden. Und da wird auch noch mehr Arbeit reinfließen. Aber wo wir jetzt gerade stehen, ist eben so an dem Wendepunkt, sage ich jetzt mal. Ich nenne es jetzt ganz plakativ den Wendepunkt. Und zwar am Wendepunkt von einer wirklichen Supplement-Company hin zu einer eigentlich Tech-Company. Und zwar wollen wir eben nicht nur Supplements machen, wir wollen eben das Ganze auch mit Tech verbinden, das heißt mit Biotech, mit der Proteomik. Und da haben wir jetzt das letzte Jahr wirklich unfassbar viel Zeit reingesteckt, wirklich dieses Produkt zu entwickeln, mehr Biomarker zu finden, diese auch zu validieren und wirklich immer mehr Mehrwert in diesen Test zu packen. Und so langsam wird er jetzt ausgerollt. Es ist immer noch ein Produkt, was wir eher noch nicht so krass im Marketing nutzen, weil wir noch viel lernen wollen. Wir wollen auch lernen, was wollen die Leute, was haben die Leute für Feedback, wie können sie damit umgehen. Ne? Das heißt, es ist immer noch kein 100% fertiges Produkt. Es ist immer noch nicht das, wo wir sein wollen. Und wo wollen wir hin? Das ist jetzt eigentlich die große Frage. Ich sage ja gerade, wir sind an diesem Wendepunkt. Was ist unsere nächste Entwicklungsstufe? Also werden wir jetzt von der Raupe zum Schmetterling im Optimalfall. Und wie sieht die eigentlich aus? Und das sieht folgendermaßen aus. Ich stelle mir das so vor, dass wir wirklich im Grunde einen Datenaggregator haben, ein Interface, ne? Mit dem man wirklich kommunizieren kann als Kunde. Und zwar hat man einerseits natürlich sein Shopping-Erlebnis, also man kann sich die Supplements kaufen, die man für richtig hält. Ne? Man kann aber eben auch die Tests kaufen. So, und wenn man so einen Test macht, dann sammelt man natürlich Daten über sich selber. Und die werden in diesem Interface visualisiert. Da kann man dann erstmal schon super viel über sich lernen. Das ist ja das Tolle. Ne? Gleichzeitig kannst du dieses Interface aber natürlich auch noch weiter füttern. Erstens mit weiteren Tests, also Follow-ups. Aber vielleicht auch mit anderen Tests, die man woanders gemacht hat. Das heißt, man kann sein Blutbild vielleicht hochladen, man kann vielleicht auch seine Apple Watch verbinden, man kann vielleicht auch einen Fragebogen ausfüllen, wo man wirklich sagt, okay, wie ist eigentlich mein Lifestyle? Und das mal wirklich erklärt. Und diese ganzen Daten, die können natürlich aggregiert werden, die können im Grunde ausgelesen werden und man kann wirklich, je mehr Daten man reinfüttert, je besser ist die Aussage. Und da wollen wir eigentlich hin. Wir wollen eigentlich nicht die Supplement-Company sein, die dir einfach irgendein Supplement verkauft und das auch wirklich ohne Emotionen und ohne irgendeinen relevanten Hintergrund. Sondern wir wollen die Supplement-Company sein, die dir wirklich die Sachen verkauft, die du auch wirklich brauchst. Und anders macht es unseres Erachtens auch keinen Sinn. Und das ist, glaube ich, auch, wo der Supplement-Markt mit der Zeit zumindest hingehen wird. Und ich hoffe, dass wir natürlich da ganz am Anfang stehen. Genau, also das ist wirklich das große Goal. Das große Goal ist Tech und dass wir die beiden Welten verbinden. AI is eating the world, sagt doch eigentlich jeder jetzt. Und da müssen wir auch hin. Und die Medizin muss auch gegessen werden jetzt. Die muss sich weiterentwickeln, weil sonst kommen wir nicht zu dieser Demokratisierung, über die wir am Anfang gesprochen haben. Es muss billiger werden, es muss mehr accessible, also es muss leichter werden, damit zu interagieren. Und nur wenn wir da hinkommen, können wir auch eigentlich unser eigentliches Ziel erreichen. Und da sind wir nur ein kleiner Teil davon. Da arbeiten auch viele andere daran, auch an anderen Themen, einfach um dieses ganze Thema so einfach wie möglich zu machen. Da sprechen wir über Tools, die in der Radiologie das MRT auswerten. Und das im Grunde eigentlich jetzt schon besser können als ein Radiologe. Aber natürlich der Radiologe nochmal drüber schaut. Klar, alles muss alles safe sein. Aber im Grunde, wir sind ja schon da. Es passiert gerade unfassbar schnell. Und das muss auch bei den Menschen ankommen im Alltag. Und da wollen wir hin.
Nee, also es tut sich wirklich sehr, sehr viel. Das werden wir auch in einer, wenn nicht sogar in der nächsten Folge dann auch schon besprechen. Da sprechen wir auch über diese ganzen Themen. Was gibt es momentan? Wo geht die Reise hin? Was sind vielleicht diese ganz, ganz neuen Sachen, die Sie auf irgendeinem Kongress vorgestellt haben, auf irgendeiner Messe vorgestellt haben? Das ist für uns natürlich auch immer super spannend und an den Infos wollen wir euch natürlich auch teilhaben lassen. Und genau, ich glaube, ich wollte noch erwähnen, es braucht jetzt auch keiner die Sorge haben, dass es jetzt hier in jeder Folge um Molekülar geht. das war einfach was sehr, sehr viel auch nachgefragt wurde, dass wir auch so ein bisschen darüber sprechen, wo wir herkommen und was so unsere Reise war, vielleicht auch so ein bisschen zum persönlichen Hintergrund, den wir ja auch eigentlich kurz angesprochen haben. Wer ja heute nicht mit dabei ist im Podcast, ist ja auch der Clemens, der ist ja der Dritte mit dem Bunde. Der auch sehr, sehr viel mit Produktentwicklung zu tun hat und der ist auch so ein bisschen das Brain hinter den neuen Produkten, die bei uns dann auch in den Shop kommen. Und genau, also da kommen auf jeden Fall sehr, sehr viele abwechslungsreiche neue Themen auch mit rein, unter anderem eben das nächste Mal, wenn wir schon auch sehr viel darüber sprechen, wo die Reise auch hingeht. Und es stehen ja auch schon jetzt im Frühjahr auch die ersten Events an. Und da werden wir euch natürlich auch teilhaben lassen an den ganzen Erfahrungen, die wir da machen. Vielleicht auch das ein oder andere Interview führen werden und da auch euch die Infos weitergeben können.
Ja, total. Du, also ich glaube 2025 wird das Longevity-Jahr. Also unfassbar viele Events, fast schon zu viele. Man muss wirklich von einem Ort zum anderen springen. Jeden Monat ist irgendwas. Aber da freuen wir uns natürlich auch richtig drüber, weil endlich langsam nimmt es richtig Fahrt auf. Wir waren irgendwie schon Minute eins dabei. Da hat man noch nicht mal Longevity dazu gesagt eigentlich, oder? Das war noch eine ganz wilde Zeit. Kam dann aber recht schnell. Und jetzt nimmt es richtig Fahrt auf. Und das macht natürlich riesen Spaß. Und unfassbar viel tut sich natürlich. Und neue Produkte, immer mehr Leute kommen in den Markt. Neue Ideen. Und genau, wie du sagst, da werden wir nächste Woche einfach mal drüber reden. Einfach das nochmal ein bisschen intensivieren. So, was kann man eigentlich schon machen und was kommt bald?
Genau, da kommen auch, du hast angesprochen, dass auch viele Ideen reinkommen, da kommen auch viele neue Leute rein. Ich meine, Brian Johnson ist ja, der war ja auch nicht im Thema mal mit dabei, wo wir uns schon mit Longevity auch beschäftigt haben. Der hat natürlich auch einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass sich viele Leute mit dem Thema beschäftigen und da auch ein Interesse daran haben, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, was es für Möglichkeiten gibt und die auch diese Verantwortung, die wir angesprochen haben am Anfang, die diese Verantwortung auch übernehmen wollen für ihre eigene Gesundheit und da einen Beitrag leisten möchten. Und genau, da gibt es viele, viele spannende Themen. Für heute lassen wir es gut sein. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns über eine Bewertung freuen. Ich meine, den Podcast, den gibt es auf Spotify, den gibt es auf YouTube, den gibt es auf Apple Podcasts, den gibt es eigentlich überall, wo ihr gerne Podcasts anhört. Und wir freuen uns auch super über Fragen, die ihr habt an uns, die, wenn es sehr medizinischen Hintergrund hat, werden wir da immer den Dominik auch zu Rate ziehen. Der wird da sicher auch mit dabei sein in diesen zukünftigen Fragen-Episoden. Aber auch wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, bitte einfach kommentieren. Man kann auf YouTube kommentieren, man kann auf Spotify kommentieren, man kann
man kann überall kommentieren.
Genau, kommentieren kann man überall. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an podcast@beyondlifespan.de. Die kommen dann auch alle bei mir immer an. Ich lese mir das auch immer durch. Und genau, auch Feedback, wie es euch vielleicht, was euch jetzt besser gefällt oder was euch jetzt auch schlechter gefällt, wenn ihr jetzt mich und Max einfach ein bisschen öfter hören werdet in Zukunft. Genau, das ist für uns sehr wichtig. Das nehmen wir immer gerne an. Ja, ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal, wenn es dann um diese ganzen Longevity-Themen geht, nicht State of the Union, aber halt einfach
State of the Art.
State of the Art, ja, genau. Ja. Das trifft es ganz gut. Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns auf euer Feedback und bis bald. Ciao.
Bis bald.